Unsere nächste Geschichte ist so skurril, dass sie entweder nur das Leben schreiben kann oder ein Staatsanwalt mit viel Fantasie. Der Spross eines Adelsgeschlechts lehnt sich gegen die Regierung auf. Er knüpft Verbindungen nach Russland, seine Mitstreiter legen Waffendepots an, eine AfD-Abgeordnete ist ebenfalls im Kreis der Verschwörer. Auf Staatskosten bezahlt sie eine Astrologin, die der Gruppe die Karten legt und Tipps gibt, wie eine Regierung nach einem Putsch aussehen könnte. Die Gruppe forscht das Parlament aus und bereitet den bewaffneten Sturm auf den Reichstag vor. Die bunte Mischung aus Ex-Soldaten, Polizisten, Köchen und Survival-Experten ist bereits etwas in die Jahre gekommen. Dieser Fakt führt dann zu dem Namen Rentnerputsch. Das soll so in Deutschland passiert sein. Das soll die Geschichte hinter dem sogenannten Reichsbürgerprozess sein. Die Geschichte von Heinrich dem 13. Prinz Reuß und seinen Mitstreitern. Die Gruppe steht vor Gericht und wird nun das vierte Weihnachten in Haft verbringen. Es geht um den Vorwurf einer terroristischen Vereinigung, Hochverrat. Und in dieser Woche hat Prinz Reuß seine Aussage getätigt. Wir begrüßen dazu Deutschlands bekannteste Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Sie haben in Ihrer Laufbahn Terrorprozesse begleitet, Wirtschaftsskandale, Morde, die ganze Bandbreite der Justiz. Welchen Eindruck haben Sie von diesem Prozess?
Ja, wenn ich mir anschaue, dieser Fall ist ja als größter Terrorprozess der Nachkriegszeit von einer Justizsprecherin angekündigt worden, dann muss ich sagen, es ist der seltsamste Terrorprozess, den ich je erlebt habe. Ich habe die letzten RAF-Prozesse mitbekommen, ich habe den ganzen NSU-Prozess durchgearbeitet. Überall ging es um Tote, um Verletzte, um schlimmste Verbrechen, um Morde, um Bombenattentate, um Anschläge. Also wirklich schreckliche Dinge. Und hier haben wir ein Verfahren, da geht es eigentlich nur darum, dass ein paar Menschen, von denen man sagen könnte, die haben vielleicht nicht alle Tassen im Schrank gehabt damals oder so in dieser Richtung, aber die haben nichts gemacht. Es gibt keine Tat in dem Sinn, dass man sagen könnte, also hier ist einer verletzt worden, hier ist jemandem Schaden zugefügt worden, hier ist wirklich ein Verbrechen begangen worden, unter dem Menschen gelitten haben, wo es Opfer gegeben hat. Nichts dergleichen, gar nichts. Sondern hier haben nur ein paar Leute etwas gedacht oder drüber schwadroniert oder sich unterhalten, die erstens mal höchst unterschiedlicher Art sind, also von der verschworenen Gemeinschaft, von der in der Anklageschrift die Rede ist, habe ich also bisher noch nichts erlebt. Alles Leute, die ganz unterschiedlicher Herkunft, auch mit unterschiedlichen Ambitionen, die passen eigentlich alle gar nicht so übermäßig gut zusammen, außer dass sie vielleicht gegen Corona waren damals oder dass sie sich nicht impfen lassen wollten. So muss man das, glaube ich, ausdrücken.
Allerdings wäre ja schon die Vorbereitung einer solchen Tat strafbar und man kann sagen, die Sicherheitsbehörden haben Schlimmeres verhindert. Die Kernthese ist ja, die Gruppe war bewaffnet, sie war auch schon im Bundestag und hat das da ausgekundschaftet und sie wollte mit Gewalt die Regierung stürzen. Was ist denn da jetzt bereits belegt?
Davon ist noch herzlich wenig belegt. Also wenn wir jetzt mit den Waffen anfangen. Der Prinz Reuß hat gestern ausgesagt, er hatte in seinem Gartenhaus im Schloss Weidmannsheil in Bad Lobenstein, da gab es einen Tresor und da hat er die alten Jagdwaffen seines Großvaters oder Vaters aufbewahrt, der nämlich Jäger gewesen ist. Das ist also Jagdmunition gewesen. Er selbst hat nie eine Waffe besessen, also die er verwendet hat. Er ist auch kein Jäger, er hat nie geschossen. Also das stimmt schon mal überhaupt nicht. Die Munition, die man da gefunden hat, die passt vielleicht zu diesen alten Jagdwaffen. Das weiß man alles noch nicht. Also davon ist noch nicht die Rede. Aber jedenfalls, das ist keine Munition, mit der man ein Maschinengewehr zum Beispiel bestücken könnte und damit dann in den Reichstag marschieren. Ich weiß auch gar nicht, wie man sich das vorstellen soll. Dazu schweigt die Anklage auch. Wer da schwer bewaffnet dieses riesige Gebäude stürmen sollte, also großes Fragezeichen.
Einer der Angeklagten war ja vor Ort, also beziehungsweise zwei der Angeklagten waren im Reichstag, unter anderem Maximilian Eder, also Ex-Soldat und ein ehemaliger Elite-Polizist. Was haben die denn da gemacht?
Die sind da durchgegangen und die haben Fotos gemacht. Bei den Fotos kann man sich fragen, wer fotografiert denn sowas? Da kann man also, wenn man denen eine böse Absicht unterstellt, sagen, ja, die haben irgendwie einen Aufzug fotografiert oder einen Notausgang. Also das könnte im weitesten Sinne vielleicht für die Vorbereitung eines Reichstagssturms gedient haben. Aber man weiß auch, dass diese Fotos nie verwendet worden sind. die hat nie einer angeschaut. Also das kann man schon wieder vergessen. Der Maximilian Eder hat ausgesagt unlängst, dass das völliger Wahnsinn gewesen wäre, ein Kamikaze-Unternehmen. Das macht doch kein vernünftiger Soldat. Also da hätte sich niemand gefunden, der da hingegangen wäre und auf eigene Faust da irgendwie versucht hätte rumzuballern. Ganz abgesehen davon, es gibt ja so viele Sicherheitskräfte, da wäre einer nicht weit gekommen, nicht?
Prinz Reuß hat sich in dieser Woche zum ersten Mal auch zum Tatvorwurf eingelassen. Er hat es jetzt nicht gänzlich abgestritten, dass da irgendwas ist. Er sieht sich aber getäuscht. Können Sie uns konkret sagen, was er dargestellt hat?
Ja, er hat dargestellt, dass er von Maximilian Eder, also von dem Oberst AD, gehört hat, dass es also so eine Allianz gäbe von den ehemaligen Siegermächten zum Beispiel, die die Regierung hier ablösen will, irgendwann, wann auch immer, keine Ahnung, wussten sie auch alles nicht. Das ist aber eine Erfindung. Das kommt zum Teil aus den QAnon-Narrativen aus den Vereinigten Staaten, wo man von einem Deep State geschwurbelt hat, also einem verbrecherischen Staat, der im Untergrund also Kinder missbraucht und ganz schlimme Dinge tut. Er hat das dann auch in den sozialen Medien gefunden, also nicht bei den öffentlich-rechtlichen, sondern auf irgendwelchen zwielichtigen Kanälen. Da hat er sich da also auch informiert und hat das erstmal geglaubt und hat dann auf das Drängen von Eder hin 50.000 Euro zur Rettung dieser Kinder, die da angeblich im Untergrund missbraucht werden, die hat er dafür gespendet. Jetzt kann man sich natürlich an den Kopf fassen und kann sagen, wer glaubt denn bitteschön sowas? Wer glaubt denn, dass da eine Allianz aus den ehemaligen Siegermächten mit einer Million Soldaten plötzlich hier in Deutschland einmarschiert, die Regierung stürzt und diese im Untergrund befindlichen Anlagen zum Kindesmissbrauch aushebt? Das ist natürlich so aberwitzig, aber anscheinend damals, das war ja alles zu Corona-Zeiten, wo die Leute sich keinen legalen Austausch mehr gab, wo man nicht mehr mit den Nachbarn oder mit so einfach zusammenkommen konnte, sondern wo die Leute sich sowas zusammengesponnen haben.
Das ist ein spannender Punkt. Also unter den mehr als 20 Angeklagten sind ja eben Maximilian Eder und Michael Fritsch. Und beide waren ja Teil der maßnahmenkritischen Bewegung während der Covid-Maßnahmen, haben auch auf Bühnen gesprochen.
Ja, die haben da auf Demos gesprochen, genau, und haben da also auch aufgerufen dazu, dass man das nicht alles glauben soll. Aber das war eigentlich friedlich. Da war von Gewalt und dergleichen nicht die Rede und auch nicht von einem Sturm auf den Reichstag. Und Reuß hat das also gestern vehement zurückgewiesen, dass er niemals irgendeinen Putsch oder sowas im Kopf gehabt habe, weil er erstens mal grundsätzlich gegen Gewalt ist und auch der Meinung ist, dass sowas nie gut endet. Und das war niemals seine Absicht.
Machen die Anwälte eigentlich auch geltend, dass die Angeklagten auch quasi ein Stück weit Opfer dieser brutalen Corona-Maßnahmen sind? Also zum Beispiel Dirk Settelmeier von Michael Fritsch?
Das ist eigentlich weniger bisher thematisiert worden, aber man hat schon herausgearbeitet, dass die Leute eigentlich über diese Demonstrationen sich überhaupt kennengelernt haben. Nicht? Da sind ja ganz unterschiedliche Bundestagsabgeordnete, eine ehemalige Richterin oder dann der hochadlige Prinz oder eine Frau, die eigentlich mehr so eine Waldorf-Schülerin, die vor allen Dingen Leuten helfen will und so, also so eine Frau, die immer, wenn Not am Mann ist, einspringt und Menschen hilft. Lauter solche ganz unterschiedlichen Personen sitzen dann eben auf der Anklagebank und sollen alle gemeinsam fest entschlossen gewesen sein, diesen Staat zu stürzen. Also irgendwas von Gewalt habe ich bisher da noch nicht gehört, dass man das irgendwie hätte nachweisen können.
Seit Prozessbeginn haben wir auch immer wieder gehört, dass die Angeklagten auch intime Untersuchungen über sich ergehen lassen mussten. Können Sie das bestätigen? Können Sie uns beschreiben, wie sowas abläuft?
Sie werden behandelt wie Terroristen eben. Und bei Terroristen ist es üblich, dass eben, wenn sie in die Justizvollzugsanstalt kommen oder dann ins Gerichtsgebäude gefahren werden, dass sie dann sich nackt ausziehen müssen, dass dann in Körperöffnungen gegriffen wird und geguckt wird, ob da irgendwo was versteckt ist. Das war bei Leuten von der RAF natürlich nicht fernliegend. Aber bei diesen Leuten hier, die nichts gemacht haben, die nicht mal eine Fensterscheibe eingeworfen haben, ist das also wirklich überhaupt nicht mehr verhältnismäßig. Und es ist wohl bei den Frauen auch jetzt schon etwas zurückhaltender gehandhabt worden, aber die Männer werden, glaube ich, nach wie vor so behandelt, wenn sie das Polizeiaufgebot sehen, nicht? Was da an jedem Verhandlungstag aufgefahren wird, es ist unfassbar. diese Angeklagten, die dürfen nicht mal allein auf die Toilette gehen, sondern links und rechts werden sie untergehakt von einem Wachtmeister und dann auf die Toilette geführt und wieder ausbegleitet zu ihrem Sitzplatz. Man fragt sich, wieso eigentlich? Der Zuschauerraum ist durch eine schalldichte Glaswand abgetrennt von dem Verhandlungsraum. Also da ist keinerlei Berührung. Was sollen die denn machen? Oder man fasst sich nur an den Kopf und fragt sich, hat dieser Staat eigentlich keine anderen Probleme, als gegen diese zum Teil betagten, harmlosen Spinner, Entschuldigung, wenn ich dieses Wort benutze, aber so kommt es mir vor, mit einem solchen Aufwand, jetzt haben wir schon 100 Verhandlungstage in Frankfurt und in anderen beiden Gerichtsorten in Stuttgart und in München nähert man sich auch, oder 100 Tage Marke.
Also so wie Sie das schildern, lade ich Sie jetzt mal ein zu einer spekulativen These. Es sind ja bereits zwei Angeklagte verstorben. Norbert G. verstarb im März 24, Hildegard L. starb gerade im Oktober. Halten Sie es für möglich, dass diese Art der Behandlung mitverantwortlich ist für die Tode dieser Menschen? Das wäre ein sehr schwerer Vorwurf.
Das würde ich so nicht sagen. Ich meine, die beiden sind, soweit ich informiert bin, an Krebs gestorben. Dass natürlich eine solche Erkrankung in einer Haftanstalt nicht so behandelt werden kann, wie sie in Freiheit behandelt wird. Das kann man auch annehmen. Beide sind ja auch dann ein paar Tage vor ihrem Tod entlassen worden. Aber da war es dann eh schon zu spät. Und also man kann sicher den Tod nicht auf diese Behandlung zurückführen. Denn Krebs hat damit nichts zu tun.
Aber der Krebs kommt ja auch nicht von jetzt auf gleich, würde ich mal meinen. Und wenn diese Menschen, die um die 70 Jahre alt sind, trotzdem in Haft bleiben, gibt es da kein milderes Mittel?
Ja, natürlich gäbe es mildere Mittel. Man könnte ihnen Fußfesseln anlegen, zum Beispiel nicht, wie man es bei anderen Gefangenen auch macht, wenn keine Fluchtgefahr besteht. Und ich meine, bei einem 74-Jährigen, oder da gibt es ja noch einen Angeklagten, der schon über 70 ist, also ich weiß nicht, ob da partout immer noch diese Haft angebracht ist. Aber es ist eben ein Terrorverfahren und da gibt es keine Grenzen für U-Haft. Nicht bei einem normalen Strafverfahren ist die U-Haft ja begrenzt. Entweder wird vorher verhandelt und es ist dann auch ein Urteil in Sicht. Aber im Terrorverfahren können Sie die Leute unbegrenzt einsperren in U-Haft.
Die Anklage wurde also vor 2 Jahren erhoben. Ein Urteil wird aber nicht vor 2027 erwartet. Was wird da noch ans Tageslicht kommen? Wird es tatsächlich noch gelingen, einen klaren Nachweis zu erbringen?
Also ich bin mal gespannt, wenn die Waffenfrage kommt, ob da tatsächlich, ich meine, es ist Munition gefunden worden. Aber natürlich bei den alten ehemaligen Soldaten ja sowieso. Der eine, der hat ja offenbar Waffen der NVA mitgenommen. Was bei Reuß noch gefunden wird, so an alten Kram. Ich meine, der hat halt von seinen Vorfahren irgendwelche verrostete Munition irgendwo rumliegen gehabt. Er hat gesagt gestern, er hatte vor, das irgendwann zu entsorgen oder an einem Museum zu geben oder so, weil das kein Mensch, der sich dafür interessiert hat, aber das hat er dann irgendwie vergessen und das lag halt da. Das klingt immer so martialisch. Ah, sie hatten Waffen, aber was waren denn das überhaupt für Waffen? Waren das Waffen, mit denen man einen Reichstagsturm überhaupt hätte machen können? Bisher ist ein Nachweis, dass tatsächlich da ein Plan war. Das fehlt, da ist nichts da. Da ist Gerede und ein Warten auf den Tag X, wenn die Allianz kommt und dann alles anders wird und dann ein Stromausfall sein wird und was weiß ich alles. Auf diesen Tag hat man gewartet und der ist von einem Monat auf den anderen verschoben worden und ist nicht passiert. Und dann irgendwann, noch vor der Verhaftung, haben mehrere dieser Angeklagten gesagt, ach, das ist alles Quatsch und jetzt vergessen wir das, nicht? Also die Gefahr, die von diesen Leuten ausgeht, also von der bin ich bis heute nicht nach 100 Verhandlungstagen nicht überzeugt.
Sie haben an eine intergalaktisch unterstützte Erdallianz geglaubt. Ja. Sie wollten Kinder aus den Fängen von Pädophilen befreien. Sie haben keinen Umsturz geplant. Das sagen die Angeklagten im Terrorprozess um die Gruppe Reuß. Wir sprachen mit der Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen. Vielen Dank.
Ja, aber gerne.
Und noch ein Hinweis auf unsere heutige Live-Sendung ab 18 Uhr. Auch da geht es um diesen Prozess. Die Lebensgefährtin von Prinz Reuß wurde nach 3 Jahren aus der Haft entlassen. Romy Arndt spricht heute mit ihrer Anwältin.